Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Loran Manec. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von der T-Räume GmbH. Sie macht Beratung und Unterstützung in Innenraumgestaltung und das sowohl für Private wie auch für Unternehmen. Und ganz spannend, sie macht das seit gut 3,5 Jahren. Und seit heute, wir nehmen am 1. Mai 2024 die Folge aus, seit heute macht sie nichts mehr anders, ist sie also wirklich Vollzeit selbstständig. Bisher hat sie immer noch so ein bisschen Nebenjob gehabt und jetzt hat sie es nach ein bisschen mehr als 3,5 Jahren geschafft, nur noch das zu machen. Ich freue mich jetzt, sie über den Weg auszufragen. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Hallo Loran, schön, bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, danke vielmals, gut und dir?
Danke, ich freue mich jetzt mega mit dir zu reden. Wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch gequatscht, jetzt endlich den Record-Button gedrückt. Wie fühlt sich das an, zu wissen, seit heute machst du nur noch T-Räume?
Es ist einerseits befreiend, weil ich weiss, ich kann mich 7 Tage in der Woche darauf konzentrieren. Und andererseits ist natürlich auch ja, ein gewisser Druck, dass es, ja, ich habe mich entschieden und jetzt Vollgas voraus, jetzt geht's.
Cool, ja, das gehört immer dazu. Aber du hast dir ja Zeit gelassen. Ich nehme an, in diesen 3,5 Jahren ist es langsam immer grösser geworden. Oder nimm uns mal mit. Du hast eben gesagt, du hast auch 2020 gestartet, so wie ich den Podcast. Es war ja das Corona-Jahr gewesen. Die allermeisten Leute haben wahrscheinlich während Corona eher das Gefühl gehabt, ich mache nichts, vor allem in deinem Bereich, Innenraumgestaltung. Wie bist du darauf gekommen, dann zu starten?
Ja, es stimmt, es ist ein gewisses Risiko auch dabei gewesen. Das Gute war, die Leute sind mehr heim oder müssen daheim sein. Das heisst, sie haben mehr Zeit verbracht in ihren 4 Räumen. Und somit ist daheim viel wichtiger geworden. Und zudem konnte ich einen Grossauftrag an Land ziehen, wo von einem Unternehmen, wo gut gegangen ist in dieser Corona-Zeit. Es hat ja überall Gewinner und Verlierer und die sind auf der Gewinnerseite gewesen und haben darum voll investiert in neue Büroräumlichkeiten. Und das hat mir einen mega Aufschwung gegeben in den ersten 1,5 Jahren. 2 Jahre ist das super gelaufen. Und nachher, nach dem Grossauftrag, war es auch privat noch ein schwieriger gewesen. Es hat so ein bisschen die Flaute gegeben, wo die haben müssen schauen, ja, klappt es nicht. Und da darf ich jetzt ja, mit der Entscheidung, die ich gemacht habe, sagen, jetzt habe ich die schwierige Phase überwunden und jetzt kann ich mich voll auf mein Herzensbusiness konzentrieren.
Cool. Also wirklich ein Grossauftrag, der dich 1,5-2 Jahre lang beschäftigt hat?
Begleitet hat. Es war nicht Vollzeit nur dort gewesen, aber die haben, das ist mit der ganzen Konzeption und der Planung, Umbau und nachher haben wir noch zusätzlich etwas hinzugefügt, ist mehr oder weniger über 1,5 Jahre gelaufen.
Wie kommt man, also das ist ja der Traum, ich starte und ich habe gerade so einen Grossauftrag, wo positiv meiner Meinung nach, Klumpenrisiko ist immer schwierig. Also wenn du einen Grossauftrag hast und du hast nach 1,5 Jahren nur das, weil dich der voll auslastet, ist es so ein bisschen fraglich, ob das gut oder schlecht ist. Aber du hast eigentlich einen Grossauftrag gehabt, wo du gewusst hast, der begleitet dich jetzt 1,5 Jahre oder 1 Jahr, 1,5 und kommt immer etwas rein. Nebendran kannst du trotzdem weitere Kunden suchen. Also eigentlich ja der Traum von jedem, der frisch anfängt. Wie hast du das geschafft? Eigentlich ja in dem Moment erst gerade mit einer Neugründung als Nobody. Vielleicht bist du ja kein Nobody gewesen, ich weiß es nicht. Als so einen Auftrag herzukommen, wie ist das gegangen?
Netzwerk, Mund-zu-Mund-Propaganda, und ich habe einfach allen, die ich kennt habe, halt geschrieben, dass ich jetzt mit Teeräumen starte und was ich mache. Und da, das hat jetzt wirklich gepasst. Sie haben gesagt, ja, mal, wir müssen umziehen. Sie haben müssen umziehen, darum haben wir auch gewusst, in der und der Zeitspanne wird es dann so weit sein. Und ja, ich konnte die Vorlaufzeit dann gar nutzen und die ganzen Vorbereitungen an dem neuen Standort, das ist in dem Fall auch hilfreich gewesen. Wir mussten nicht irgendwie Büroarbeitstische, müssen Interims irgendwo dazwischen noch zwischenlösen, sondern ich konnte alles können am neuen Ort einrichten. Und nachher haben wir nur, ich glaube, es sind 2 Tage, wo das Zügelunternehmen da war, um alles am alten Ort halt ausstecken, ausbauen und am neuen Ort dann wieder einrichten. Und eben aufgrund von Corona sind die Leute ja auch gewohnt, um von daheim aus zu arbeiten. Dann haben einfach die Leute gesagt, dann die halbe Woche bitte daheim bleiben. Nur die müssen ins Büro kommen oder die wollen helfen. Und da hat es auch noch ein paar gehabt, die cool fanden. Und das ist halt umso gewinnbringender, wenn Leute halt dann ja, mithelfen, mitschaffen gerade in so einem Unternehmen, damit sie sich noch damit identifizieren mit dem neuen Ort.
Schön. Also, du hast das wirklich nicht jetzt schon im Vornherein gehabt, sondern einfach dein bestehende Netzwerk hast du halt quasi probiert zu mobilisieren, allen gesagt, du machst jetzt das, was du machst. Und dann ist jemand, der schon länger in deinem Netzwerk war, der hat gerade etwas gebraucht und der ist nachher auf dich zugekommen und so ist das zustande gekommen.
Genau. Genau. Okay. Und eine ganz schöne Geschichte, die kann ich jetzt hier auch erzählen, aber das ist auch so ein Glücksfall, eigentlich so ein Traumfall. Ich habe ein Eröffnungsfest gemacht, hat man auch so, kommen alle schauen, was ich mache, damit es halt weitertragen können. Und jemand vom Aargau hat mich dann an dem Tag angeschrieben, ich habe vorher schon halt Wochen, Monate lang halt auf dem WhatsApp-Status und auf den sozialen Medien gesagt, dass das dann kommt. Und dann hat sie an dem 1. September, als ich gegründet, also offiziell gestartet habe, hat sie mir ein Mail geschrieben und gesagt, du musst vorbeikommen an eine Fahrtberatung. Ich habe so lange gewartet, bis jetzt der Start ist, dass ich dich jetzt anschreiben kann. Ich habe gesagt, wieso hast du gewartet? Ich hätte auch vorher schon mit dir reden können. Aber ja, das ist natürlich ein mega Geschenk gewesen für dich. Wirklich Gründungstag. Und das andere ist dann anschliessend gekommen.
Ich finde es super. Und es ist etwas, was ich jetzt gerade in den letzten paar Folgen immer wieder ein bisschen selber auch nochmal gemerkt habe oder einfach mitbekommen habe, wie wichtig das ist, auch sein bestehendes Umfeld, das man schon hat, zu mobilisieren und allen zu sagen, was man macht und wirklich rauszugehen und da nicht Angst zu haben oder keine Scham zu haben. Man hat ja häufig auch so das Gefühl, was denken jetzt andere, was könnten andere denken, wie reagieren die darauf, wenn ich jetzt mein eigenes Ding mache. Häufig hat man ja da so Hemmungen, einmal zu starten und mit dem rauszugehen. Warum hast du das nicht gehabt? Oder was hat bei dir dazu geführt, dass du einfach gesagt hast, ich sage das allen über Wochen und Monate, ich mache eine Party, wenn es richtig gründig losgeht, ich möchte, dass das alle wissen, was ja extrem erfolgreich geworden ist. Aber was hat dir so das Selbstvertrauen gegeben, um das auch wirklich zu machen? Und warum denkst du, haben andere Leute so müde damit?
Ich bin überzeugt, dass es etwas bringt, das, was ich mache. Und ich drücke es niemandem auf, wenn ich sage, es ist hilfreich, wenn man sich ums Wohnen kümmert, dass man eine gesunde Umgebung schafft oder beim Arbeiten ja umso mehr. Dort verbringt man ja sehr viel Zeit bewusst drinnen. Also ich bin überzeugt, dass es gut tut und dass ich nicht irgendjemandem etwas verkaufe und nicht will. Und dass es andere nicht sich nicht trauen. Ja, vielleicht ist es halt doch auch die Schweizer Erziehung, von wegen, ja, einfach ja, nicht zu viel, zu viel erzählen und nicht zu gross hochstapeln. Und das mache ich auch nicht.
Du sagst einfach, was du machst. Einfach für alle, die zulassen, wirklich, wenn ihr jetzt noch nicht gestartet habt und euch überlegt zu starten, sagt es allen. Es müsst alle irgendwo wissen. Es kommen plötzlich Aufträge von Leuten, die ihr vielleicht gar nicht mehr daran gedacht habt, dass es die Leute gibt. Da kannst du auch mal retour gehen. Und es ist schwierig und hart, aber man kann schauen, okay, mit wem bin ich in der Schule? Wo habe ich irgendwie noch die Kontaktdaten? Kann ich die irgendwie noch anschreiben? Kann ich probieren, dass die wissen, was ich mache? Und plötzlich kommt jemand von diesen Leuten als Kunde oder kennt jemand, der auch ein Kunde werden und so weiter. Also einfach das Potenzial vom bestehenden Netzwerk ist so gross, nutzen das. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist, ich weiß nicht, warum das so viele Leute das eben nicht machen oder zu wenig machen, aber nutzen es, es bringt etwas, lasst das nicht einfach links liegen. Und dann in Zukunft natürlich weiter netzwerken, ist immer mega wichtig. Du hast also gestartet mit einem Grossauftrag und mit dieser Party und einem coolen Auftrag am ersten Tag gerade. Du hast vorher gesagt, du weißt, das, was du machst, bringt etwas. Mhm. Was bringt mir das als Unternehmen oder als Private? Was machst du? Also es gibt ja irgendwie so Innenraumgestaltung, da kommt mir gerade Feng Shui in den Sinn. Ich habe keine Ahnung, was das konkret heisst, aber man kennt es irgendwie. Weißt du, was machst du? Was ist der Mehrwert für mich, wenn du jetzt zu mir heimkommst und bei mir irgendwie Innenraum gestaltest?
Wohlbefinden. Ich glaube, das ist das Wort, wo am treffendsten ist und am schwierigsten zu definieren. Weil Wohlbefinden ist so, ja, kannst wie nicht greifen. Du hast das Wort Feng Shui angesprochen. Das ist ja nur eine Übermittlung von 2-3'000 Jahren Wissen im östlichen, also von Asien. Ich habe es nicht studiert oder noch nicht studiert. Ich mache ein Studium parallel im Moment, wo eigentlich, sie gehört es nicht gerne, aber ich finde, es ist das westliche Feng Shui. Es ist anhand von Studien und ja, wissenschaftlich aufgebauten Erkenntnissen, wie man das Wohnen, wie das Wohnen psychologische Auswirkungen auf dein Leben hat. Also sei es eben daheim, wenn du mal willst abschalten oder wenn du im Büro dich wirklich willst konzentrieren oder wenn es ja, soll gesellschaftlich sein, wenn man auch mit anderen Leuten interagieren. In einem Büro gibt es ja meistens so die Zonen, die eher kommunikativ sollen sein sollen, auch das fördern. Und andere, die mehr in die Konzentration gehen und das effiziente Abarbeiten, sage ich jetzt mal zwischen den Anführungs- und Schlusszeichen, fördern dürfen. Und dass man auch, man nennt das Wohn- und Architekturpsychologie, was ich studiere in Wien, dass fördert oder bestimmt eigentlich aufgrund von verschiedenen Studien, wie dass man da am besten vorgehen kann.
Mhm. Und also Büro, macht es irgendwo Sinn? Oder wie fährst du an? Wie, du kommst mal zu mir heim, ich habe eine Wohnung, ich fühle mich aber irgendwo nicht richtig wohl oder ich merke einfach so, hey, irgendwie fehlt noch etwas. Wie fange ich an? Dann sage ich, Loran, komm, du hast vorher Farbberatung angesprochen. Was heisst das? Also, was machst du? Wie ist die Zusammenarbeit? Wann weiss ich, was mich das kostet? Was es braucht? Weißt, nehme ich mal mit, so wie das abläuft.
Mhm, gern. In der Regel fange man bei, oder ich fange, egal bei was für Beratung, mit dem grössten Posten an. Grösste Fläche, postenmässig geredet, grösste Fläche sind die Wände. Die Wände und Decke sind die Flächen, die man am meisten sieht. Der Boden, da steht meistens noch irgendetwas drauf. Je nachdem, an welchem Ort vom Neubau, Umbau schon bestehend drin wohnen, ja, können wir auch an unterschiedlichen Orten starten. Wenn jetzt du wohnst mit deiner Familie in deiner Wohnung, die haben so weit eingerichtet, aber eben, fühlt euch vielleicht nicht ganz so wohl, dann schauen wir mal den Ist-Zustand an. Ich schaue, was ihr für Menschen sind, weil jeder Mensch braucht etwas anderes. Und ich schaue, was ihr für Bedürfnisse habt. Meistens können die Leute mehr Wünsche äußern wie Bedürfnisse. Das heisst, wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte gerne, weiss nicht, was möchtest du gerne in deiner Wohnung? Vielleicht eine offene Wohn-Ess-Küche. Dann sage ich, oder sagst du mir, das ist dein Wunsch. Und dann schauen wir miteinander raus, was ist denn das Bedürfnis, dass du den Wunsch äußerst. Verstehst du den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis?
Ja, ich glaube jetzt einfach, der Wunsch ist so ein bisschen inkonkret und ich sage halt einfach, eben, es wäre schön, eine offene Wohn-Ess-Küche zu haben und das Bedürfnis wäre aber, dass ich irgendwie beim Kochen Teil der Leute bin oder irgendwie kann mit anderen kommunizieren und irgendwie, wenn wir Besuch haben, alle im gleichen Ort können sein. Also, wenn ich jetzt so hätte ich es jetzt genau interpretiert.
Mhm. Das ist sehr gut.
Okay, genau. Gut.
Ja. Und dann in dem Fall, eben, du hast gesagt, du willst mit beim Kochen auch mit beim Besuch dabei sein, dann haben wir ein Szenario sozusagen durchgespielt, in dem konkreten Fall. Da sind wir aber schon fast eher, wenn du wirklich auf den Umbau, auf den Grossumbau zugehst. Mhm. Es muss nicht immer gerade mit Wände rausbrechen sein und so weiter. Ja, nachher frage ich mich ja, was ist denn, wenn deine Kinder möchten spielen, jemand ist vielleicht am Lesen im Wohnzimmer und jemand macht Abwasch. Ich meine, das macht den Lärm und das hat dann wie verschiedene Bedürfnisse, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Geht es denn immer noch die offene Wohnküche oder braucht es denn eine Zwischenlösung? Was gibt es für Möglichkeiten? Und halt so ein bisschen, ja, outside the box denken, wie kann man das Bedürfnis gleich auch mit bearbeiten, wenn es dann halt vielleicht nicht gerade die Wand rausgeschissen wird von deiner Küche zu deinem Wohnzimmer, sondern gibt es irgendeine andere Lösung. Aber eben, das ist eher wenn man ein bisschen grössere Änderungen will vorne. In einer Mietwohnung ist das selten der Fall. Dann schaue ich, wie kann man dein Wohnzimmer zum Beispiel ein bisschen gemütlicher machen, cozy, einfach, dass man sich gerade wohlfühlt, wenn man reinkommt. Hast vielleicht alles wie sie wollen, wo einfach von überall her auf dich einstrahlt. Hat es ganz viele verschiedene Möbelstückstile, die einem optisch auch nicht so zur Ruhe lassen können. Wie kann man das aufeinander abstimmen? Vielleicht ist es auch nur die Möbel umstellen, etwas in Gang stellen und dafür das Möbel vom Gang ins Wohnzimmer, wo mehr zum Sofa passt, oder den Teppich auswechseln. Und ja, mit verschiedenen Farben an der Wand, weil das Riesenflächen sind, die dann abgestimmt wieder auf den Boden, wo meistens ja besteht oder fix ist, auf den Boden abgestimmt und dann auf die Möbel, wo man weiss, die bleiben, dass das miteinander harmoniert. Und wenn dann optisch harmoniert, wenn es da ein Zusammenspiel gibt, dann kann man nachher mit den Details, mit ja, irgendwie noch ein farbiges Bild oder mit den Küssen, die noch ein bisschen Pep reingeben, je nach Charakter der Leute, die in dieser Wohnung wohnen, kann man es dann noch ziemlich gut steuern oder halt ausdekorieren, ausfeilen.
Also das heisst, du kannst wirklich überall helfen. Entweder ich bin schon in einer Wohnung, in einer Mietwohnung, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, dann sagst du halt einfach, okay, wir schauen, was können wir überhaupt verändern, können wir eine Wand streichen, können wir irgendwie Möbel umstellen und so. Oder wenn ich auch wirklich komme und sage, hey, eigentlich, schau, ich baue jetzt hier eine neue Wohnung oder ich baue ein Haus, das ist mal die Idee oder der erste Entwurf vom Architekt. Und dann kannst du von Anfang an nochmal drüber schauen und sagen, hey, stimmt der Grundriss überhaupt für euch? Macht das so Sinn? Was könnte man vielleicht umstellen? Passt das wirklich zu euren Bedürfnissen oder nicht? Und es gibt wie wirklich beide Ansatzpunkte, wo man mal auf dich zukommen kann, wo du nachher halt entweder viel tiefer rein und von Grund auf kannst mithelfen oder halt einfach das Bestehende nehmen und das ein bisschen zu optimieren.
Ganz genau, ganz genau. Und da ist auch eigentlich der perfekte Zeitpunkt schon angesprochen. Beim ersten Wurf, das erste Mal, wo der Architekt und der Bauherr halt das miteinander angeschaut haben, bevor dass man schon irgendwelche Eingaben gemacht hat oder so, wenn ich dann mit ins Spiel gezogen werde, dann kann ich das ganze Wissen von der Architekturpsychologie mit reinbringen, weil ja, man kann zum Beispiel mit gewissen Wohnformen auch Streit fördern oder halt den Frieden fördern. Das klingt ziemlich weit aus dem Fenster gegriffen, aber wenn man dann nachher sagt, warum, dann macht es dann schon Sinn. Zum Beispiel wieder die Wohnküche. Ich glaube, das Warum macht schon, ist noch interessant, wahrscheinlich zum Hören. Wieder, wenn jemand seine Ruhe will haben, nach einem strengen Arbeitstag einfach mal runterfahren muss und der einzigste Ort das Wohnzimmer ist dafür, gerade bei einem Paar ist das halt oft der Fall, dass das Schlafzimmer geteilt ist und ein gewisser Bereich braucht einfach jeder, wenn es nur dein Platz auf dem Sofa ist. Und der andere ist aber in der Küche am Spätzli machen oder irgendwie mit der Küchenmaschine und das ist einfach nochmal ein Lärm, der kommt, nachdem dass man schon den ganzen Tag im Lärm war. Dann gibt es Konfliktpotenzial, wir haben nicht die gleichen Bedürfnisse. Klar hat man das Bedürfnis, am Schluss zu essen, das ist schon so, aber der eine, der jetzt nicht muss kochen, hat das Bedürfnis nach Ruhe und der andere, der kochen tut, der kann halt nicht anders wie Lärm machen. Und dass man dann da Lösungen findet, wie kann man die Lärmquellen und die Erholungsquellen voneinander teilen. Vielleicht ist die offene Wohn-Ess-Küche schon so, aber dann ist das Wohnzimmer abgetrennt, wo man sich dann kann erholen kann. Oder es gibt ein extra Lesezimmer oder ein Büro, wo noch ein gemütlich eingerichtet ist, dass das auch noch bedenkt wird. Und das natürlich dann über mehrere Lebensphasen.
Ja, ich habe gedacht, mit Kindern habe ich eh nie Ruhe. Aber vielleicht liegt es an unserer Wohnung. Dünn spannend, dünn natürlich jetzt in dem Fall auch nach sehr grossem Budget, das rum ist, wenn man kann sagen, ja, man macht halt noch immer den zusätzlichen Ruheraum, dass man das auch noch hat. Also, hat ja natürlich nicht jeder. Aber kannst du vielleicht mal sagen, ja, mit was muss man da rechnen? Also, weißt du, was kostet mich da, wenn ich jetzt das erste Mal auf dem tiefsten Level bin? Ich bin in einer Mietwohnung. Ich hole dich dazu und wir tun einfach das Bestehende optimieren. Einerseits ist es ja mal deine Leistung, aber vielleicht führt sie eben auch noch dazu, ich muss noch Wände streichen. Vielleicht tue ich mal ein, zwei Möbel austauschen. Ich brauche, wie du vorhin gesagt hast, so Küsse, die neu dazukommen. Weißt du, was muss ich auch bereit sein, zu investieren, dass es Sinn macht, dass ich überhaupt auf dich zukomme?
Meine Antwort ist nicht gern hören.
Es kommt drauf an.
Genau.
Aber es wird irgendein Minimum geben.
Es kommt auf die Qualität, die du willst haben in den Materialien. Weil, ja, meine Aufgabe ist einfach mein sozusagen Stundenlohn. So viele Stunden brauche ich, so viel tue ich dann auch in Rechnung stellen. Und alles, was an Materialien ist, wenn man mit normalen künstlichen Farben arbeitet, wie wenn man halt im Bauhaus kann, dann kommt man eher günstig daher, also weg. Und wenn man dann auf tiefe Farben, auf gesunde Farben geht, wo auch, auch das Wohlfühl-Feeling halt noch mehr drüber bringt, dann ist es dann schon eher eine größere Investition. Es kommt auf Quadratmeter, oder es fängt mit den Quadratmetern drauf an, die bearbeitet werden müssen, die gestrichen werden müssen. Ich frage meine Kunden grundsätzlich immer, was das ihr Budget ist. Und wenn sie sagen, ich habe 4'000 Franken, dann weiss ich, ja gut, wir können nur das machen, wo halt die 4'000 Franken reinpassen. Und wenn jemand sagt, ich habe unendlich viel, dann kann ich ein Sideboard für 4'000 Franken aussuchen. Also dann kommt darauf an, was für ein Budget das bereit sind. Nach oben sind bekanntlich nie Grenzen gesetzt. Wenn man jetzt ein ganzes Wohnzimmer wirklich mit gesunden Farben und einfach kleinen Anpassungen, vielleicht nicht gerade den Esstisch und Stühle und alles noch machen, dann denke ich, noch ein paar eben Sideboard oder Küsse. Wenn man mit 15 kann rechnen kann, dann sind wir sicher haben etwas sehr Schönes geschafft.
Mhm. Aber eben, 15'000 ist gleich ein Betrag. Wie viel ist da dein Anteil? Oder einfach, was hast du denn für einen Stundensatz? Und wie viel Zeit brauchst du für das? Und ein Teil ist ja dann wirklich einfach halt Materialien und das, was ich beeinflussen kann, mit wie viel Budget will ich ausgeben für das Ding. Dein Job ist ja eigentlich wie immer gleich teuer, nehme ich an. Ob du dann kannst aus dem Vollen schöpfen und teure Sachen aussuchen oder ob es die günstigeren sind, haben die ja an deinem Ansatz nicht viel, oder?
Das stimmt. Ich habe einen Stundenansatz von 160 Franken. Und die Farbberatung, so das erste Mal vor Ort, ist meistens 1,5 bis 2 Stunden. Und dann schauen wir wirklich an, was das wir gerne möchten. Und vielleicht auch gerade schon gewisse Farben vordefinieren. Wenn sich die Kunden können entscheiden können, umso besser, dann ist es schneller gemacht. Die Entscheidungsfreudigkeit hilft, um das Budget tief zu behalten. Das ist so. Und danach geht es darum, halt das Ganze zu berechnen, die Offerten zusammenzustellen und eben gewisse Recherchen arbeiten, wenn es Möbel gibt, wo ich noch mitempfehlen darf. Teppichlampen, Vorhänge, halt alles, was es noch gibt. Und meistens ist es ja so, wir fangen irgendwo an, sagen, ja, fürs Wohnzimmer habe ich jetzt mal 10'000 angedenkt und nachher kommt aber das Kinderzimmer noch dazu, der Gang und dies und jenes. Und dann machen wir das Step draus und sagen, im ersten Step streichen wir alles und dann sind vielleicht 2 Monate später, 3 Monate später, machen wir dann gewisse Möbel neu. Oder ja, das Kinderzimmer streichen wir vorher, nachher dazwischen. Das ist sehr so, wie es gerade kommt. Und da bin ich auch sehr flexibel und tun es meistens auch eher motivieren, zu sagen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Denn ist es nicht gerade so ein Overload an neuen Sachen, sondern dann kann man sich eigentlich aufs Nächste drauf freuen und noch besser vorbereiten. Und ja, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang hast du über das Netzwerk und über dein Pushen einen Grosskunden und eine erste Kundin gehabt gerade. Wie gönnst du heute deine Kundinnen und Kunden? Weil es ist ja häufig eben dann auch ein Projektgeschäft. Du hast ja nicht jemanden, den du nimmst, eben jetzt vielleicht einmal einen Grosskunden, der dich dann ein Jahr, anderthalb begleitet, aber dann brauchst du irgendwie wieder etwas Neues. Und es ist ja nicht so ein Umsatz, wo du einfach nachher jeden Monat reinkommst, sondern du musst ja eigentlich laufend Neukunden gewinnen. Und ich gehe davon aus, das ist wahrscheinlich etwas, was man unterschätzt, was es für da braucht, oder? Beratung ist das eine, das du gerne machst, also super machst, aber du musst ja immer wieder an neue Kunden kommen. Wie machst du das?
Mund zu Mund. Also ich habe sehr viele Kunden, wo du bestehende Kunden oder Kunden, wo ich schon etwas haben abschliessen durfte, nachher weiter empfohlen worden bin. Und das Gute ist, wenn ich eine Wohnberatung, eine Fahrberatung gemacht habe, dann sieht das jeder Gast. Und es wird auch oft darüber geredet, weil eben, man hat ja etwas gemacht und dann, also meine Kunden sind stolz darauf, was sie sich vielleicht auch getraut haben. Nicht nur weisse Events haben, sondern mal, ich mache jetzt mal eine beige, eine braune, eine rote Wand, irgendetwas, je nach Charaktertyp. Und wenn dann deine besten Freunde sagen, hey, ich fühle mich so wohl, es ist cool und ich durfte mitbestimmen und jetzt fühle ich mich viel besser, dann ist es auch einfacher, dass nachher du dir das überlegst, um es halt auch so zu machen. Und das ist für mich bis jetzt der grösste Werbepart, oder wo ich am meisten Kunden her überkomme. Danke an alle meine bestehenden Kunden dafür. Und ich mache sehr viel, also sehr viel, ich mache gut einen Beitrag pro Woche auf LinkedIn. Dort bin ich, ist eigentlich das Tool, wo ich am aktivsten bin. Ich habe auch Facebook und Instagram gemacht, aber es war einfach irgendwann zu viel gewesen. Ich konnte nicht überall das volle leisten und dann habe ich mich auf LinkedIn konzentriert. Und Google habe ich einfach nur so eigentlich immer das gleiche ein Minimum, wo ich drin investieren tue, dass man mich findet, wenn man T-Räume oder Träume eingibt. Träume muss man noch Raumgestaltung hinzufügen, aber wenn T-Räume, dann findet man mich sofort auf Google.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Und für das hast du ein Werbebudget, das du zahlst, also Ads, oder ist es einfach... Ja, okay. Eigentlich eben, kann ich mir vorstellen, theoretisch wäre so, ist doch das so das ideale Pinterest oder auch Instagram mit den richtigen Followern, so also das Vorher-Nachher, gibt es ja ganz viele so Umgestaltungssachen, aber das ist wahrscheinlich mega aufwendig und dann ist das Problem bei dir wahrscheinlich auch von der Targetierung, dass du halt irgendwie nur die Schweiz brauchst und nachher bringt dir nicht viel, wenn das zwar international gesehen wird und irgendwie mal etwas viral geht, weil du eigentlich nur die Schweizer Kunden hast, oder?
Nein, also ich habe auch schon Projekte im Ausland gehabt, also in Deutschland und in Südafrika habe ich auch schon Projekte können umsetzen. Von dem her, es ist möglich, ich bin auch dort hingegangen, also zumindest auf Deutschland. Und sonst, ich kann schon auch Online-Beratungen machen. Dann bin ich einfach darauf angewiesen, dass wir zum Beispiel beide einen Farbfächer haben. Dass ich kann sagen, schau, die Farbnummern von deren aus gehen wir. Und dann muss der Kunde halt schauen, dass die Farbe jetzt zum Boden passt, weil die Kamera tut's verfälschen. Und ich stelle dann gewisse Fragen. Ja, sieht es für dich eher orangig aus oder grünlich? Oder wie wirkt es für dich? Wenn jetzt das Beige zu dem Holzboden, ja, gibt es eher das Gefühl, wie wird deine Zitrone reinbeissen, oder ist es okay? Und ja, ich sehe das einfach, wenn ich vor Ort bin, über Teams oder über virtuelle Kommunikation ist es ein bisschen schwieriger. Habe ich aber auch schon gemacht und mit 15 Millionen herschicken. Gerade der Stil, das geht, wenn es jetzt darum geht, ja, passt das Möbel oder passt das nicht, dort ist nicht so das Problem, dann schauen wir, dass es sicher die gleiche Holzart ist. Und ja, Lösungen gibt es immer. Oder Muster hier
und her. Aber ist ja nicht... Aber ist das denn der Plan oder das Ziel, dass du sagst, hey, eigentlich international wäre noch cool und vielleicht auch einmal, wenn es dann einen Auftraggeber gibt, der das Budget hat, auf Südafrika reisen und halt dort vor Ort das Ganze einrichten? Oder sagst du, nein, grundsätzlich der Fokus ist die Schweiz, du möchtest in der Schweiz das machen können, von dir her eben in die Räume gehen. Was ist der langfristige Plan?
Der langfristige Plan ist schon zu wachsen, ob es jetzt nur in der Schweiz ist oder weiter raus, da bin ich absolut offen. Ich liebe Reisen, also jeder, der mich irgendwo anders gerne möchte, seine Ferienwohnung einrichten lassen, ich komme sehr gerne. Da tue ich sicher nicht querstellen, im Gegenteil, bin ich sehr, sehr gerne offen dafür. Ich bin aber auch, ja, es ist mir schon auch wichtig, gesund zu wachsen, also nicht gerade von gestern auf heute, ja, wenn ich dann so riesige Aufträge habe. Ich habe ein mega gutes Netzwerk, das habe ich vor kurzem wirklich spüren, das ist genial. Also ich schaffe es schon, wenn es ein riesiges Projekt ist, dann schaffe ich mit Freelancern zusammen, mit anderen Selbstständigen, dass man das halt miteinander, und ich koordiniere dann mehr, umsetzen tun. Aber mittellangfristig ist schon klar, ein Team aufzubauen.
Was hast du vorher gemacht und warum hast du vor diesen 3,5 Jahren überhaupt gestartet oder das Gefühl gehabt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mache Teeräume?
Ich komme aus der Praxis. Ich habe Dekorationsgestalterin gelernt. Heute heisst das Polydesign 3D. Das sind die, die die Schaufenster und die Ladeninnenräume gestaltet tun. Also von dem her habe ich gelernt, ein bisschen alles zu machen. Ich kann ein bisschen malen, ich kann Boden legen, ich kann ein bisschen von allem. Es ist auch eine 4-jährige Lehre, die ich gemacht habe. Danach habe ich lange in Möbelgeschäften gearbeitet. Also von dem her eigentlich täglich neue Keulen, wie wir das genannt haben, mir ausdenkt. Und dort habe ich schon immer gedacht, was ist das für ein Mensch, der da innen wohnt? Weil ich habe ja dann eigentlich das Wohnzimmer müssen gestalten, ohne dass ich die Leute habe, die da reingehören. Und dann habe ich mir einmal ein Spiel gemacht und habe Kunden, die in den Laden gekommen sind, habe ich mir überlegt, die gehören in die dritte Keule. Die gehen sicher jetzt gerade in die fünfte, weil es einfach, wie sie auf mich gewirkt haben, habe ich das Gefühl, der Stil passt jetzt besser zu denen oder zu denen. Natürlich, die Möbel sind ja auch immer ein bisschen gewandert dann wieder in der Ausstellung. Das habe ich lange gemacht. Nachher bin ich im Ladenbau, habe ich im Aussendienst gearbeitet, über ein paar Jahre. Habe ich auch dort, für die Firma das ganze Ladenkonzept in der Schweiz implementiert und aufgebaut, das Team aufgebaut. Und dann ist es mir jetzt ein bisschen kariert worden. Beziehungsweise ich habe einfach die gewissen Konzeptvorgaben gehabt, die Regalmeter, die Produkte, die ich brauchen konnte. Das Interessante ist immer, wenn es nicht aufgegangen ist, weil dann konnte ich Lösungen finden. Und das habe ich gerne gemacht. Und trotzdem bin ich halt sehr gebunden gewesen. Es ist einfach gewesen, ja, natürlich, das CI hat müssen passen zu der Firma. Und das hat es auch. Und dann habe ich gefunden, aber wenn ich freier bin, dann habe ich unendlich Möglichkeiten. Und dann kann ich es wirklich so machen, wie es passt. Und habe zuerst gedacht, dass ich eher im Ladenbau dort weitermache. Und das hat sich jetzt eigentlich so herauskristallisiert, dass das im Moment nicht wirklich Thema geworden ist, weil ich mich ja, mit dem Büroprojekt, wo den Balkon ist, und mit den Privatpersonen, fühle ich mich sehr wohl. Und ich bin auch sehr froh, dass es beides hat. Vielleicht, oder du kennst das sicher auch mit dem Spezialisieren auf etwas, dass man sich halt, ja, auf etwas fokussiert, nicht auf beides. Jedes Mal, wenn ich das versucht habe, habe ich wieder eine Anfrage von der anderen Seite bekommen. Und ich sagte, nein, jetzt mache ich nur noch Privatpersonen. Dann kommt sicher ein Büroprojekt, wo richtig cool ist, dass ich sage, nein, gut, das mache ich jetzt doch. Und wenn dann mehr Büroprojekte am Laufen sind, das schwankt ja auch immer, dann kommen wieder Privatpersonen, wo ich etwas Schlafzimmer, das Wohnzimmer, etwas einrichten darf. Und ich finde es schön, die Mischung von beiden zu haben.
Es ist super. Und ich meine, es läuft der ja aus, funktioniert. Ich glaube, die Frage, die dir irgendwie bei dieser in der wirklich Nische reingehen und der Beste sein muss stellen, ist natürlich gerade einfach im Marketing, wenn du noch mehr wirklich Push-Marketing machst und aktiv auf Leute zugehst, dort musst du halt einfach wissen, für was willst du stehen, wer will dich ansprechen. Und dann ist es halt einfach ein schnelleres Wachstum möglich, wenn du wirklich für den Kunden genau der Richtige bist und er auch da spürt und weiss, ah, du machst nur Büroräumlichkeiten und du bist da die Expertin und ich suche genau jemanden in diesem Bereich. Dann gibt dir das die Möglichkeit, schneller zu wachsen. Mhm. Jetzt ist es ja so, du brauchst das nicht. Und es gibt auch nicht richtig und falsch und es darf für dich passen. Und solange du ja auch durch Weiterempfehlungen von beiden Seiten irgendwie immer wieder Kunden gewünscht, ist das super. Die Frage ist halt effektiv dann einmal, wenn es um Wachsen geht, um ein Team aufbauen geht und wie gross willst du werden und funktioniert es dann immer noch oder ist es gerade auf dem Level, wo es jetzt ist, super. Aber vielleicht längen die Anfragen, die durch das reinkommen, nicht, um jetzt noch 2-3 Leute zu haben. Und dann musst du dort irgendwann ins Marketing investieren. Und dann ist halt die Frage, für wer machst du jetzt Marketing? Beides machen ist einfach der doppelte Aufwand, kostet dich doppelt so viel. Und musst weiter auf der einen Seite Flyer, vielleicht Webseiten, Landingpages, was auch immer haben für die Büroräume und für die Privathaushalte. Und das ist eigentlich mein bisschen der Punkt. Also, solange es nicht nötig ist und ja einfach läuft, ist gut. Aber du hast in dem Fall dort noch gestartet, wenn du es selber machen willst, hast du mal angefangen, auch gerade super Aufträge gehabt, hast aber eben nebenbei immer noch etwas anderes gemacht. Mhm. Warum? Hat es einfach am Anfang nicht gelangt? Jetzt vom Umsatz her? Oder hast du die Sicherheit noch gebraucht? Mhm. Hat dir das noch Spass gemacht? Was hast du nebenan noch gemacht? Und warum noch 3,5 Jahre lang eigentlich parallel noch etwas anderes gemacht?
Es war sicher die Sicherheit gewesen. Das Sicherheitsdenken, wo ja, halt irgendwie auch mit erzogen worden ist, im absolut neutralen Aussageart. Es hat mir aber auch immer Spass gemacht. Ich bin ein Teammensch und als Selbstständige arbeite ich mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen, aber nicht so in einem Team. Und darum habe ich neben Jobs gehabt, immer wo irgendwie mit einem Team zu tun hatte, wo ich dort einfach noch ein Bestandteil von einer Gruppe, wo man halt miteinander noch etwas ja, Fixes hat können machen. Das ist so ein der Teil, den ich jetzt vielleicht mehr mit Sportvereinen oder so kompensieren wird oder dort drinnen mehr suchen wird. In Zukunft wieder mehr. Mhm.
Was hat es gebraucht jetzt gerade unmittelbar, dass du hast können sagen, und jetzt ist der Moment, wo ich das auch beende und jetzt mache ich nur noch Teeräume. Weißt du, was hat es für da gebraucht?
Aufträge. Ich habe so viel
die Sicherheit von den Aufträgen.
Mhm. Ja, und dass ich so viel, also mal, ich habe viele Anfragen bekommen und wie nicht mehr gewusst, wenn ich die soll in meinen Kalender reinpflegen. Und es geht ja nicht darum, um die 2 Stunden, wo ich vor Ort bin, sondern die Nacharbeit und Recherchearbeiten, die ich dann auch in näherer Zukunft gerne noch machen möchte. Und wenn ich weiss, ich muss irgendwie in 2 Monaten, 1,5 Monaten den nächsten Termin, den ich frei habe, wo ich mich wirklich gut dabei fühle, dass ich dir den kann geben kann, hat für mich nicht gestimmt. Und ich finde, das ist etwas so, es ist etwas Emotionales, eine Wohnberatung. Gerade eben in den privaten Sektoren. Wenn ich mich dann endlich dafür entschieden habe, dann will ich nicht nur lang warten. Auch wenn ich schon 3 Jahre darauf gewartet habe, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt möchte ich, dass es dann gleich zumindest nicht, in den nächsten 4 Wochen passiert, nicht in den nächsten 8 Wochen. Und wenn ich dann ein Möbel bestelle, dann geht es nochmal 12 Wochen und nachher ja, habe ich für mich den Anspruch, dass es schneller darf umgesetzt werden oder zumindest angefangen werden. Und bei den Büros sowieso. Dort haben wir heute entschieden und jetzt müssen wir starten, auch wenn es nachher bis dann entschieden wird, was genau gemacht wird, halt wieder über verschiedene Hierarchien das Ganze ein bisschen rausgezögert wird, aber dann muss ich einfach diese Woche irgendwie einen Termin haben. Mhm. Und das habe ich bis jetzt nicht können bieten und ich möchte gerne einfach ja, den Kunden können die Dienstleistung erbringen, die ich gerne möchte überkommen. Mhm.
Und im Moment ist es so, dass du aber noch allein kannst oder bist du ja schon am Überlegen, irgendwo jemanden mit reinzunehmen, jemanden anzustellen, das Team anfangen aufbauen oder was ist so der Stand?
Ich starte mit Freelancer. Also ich habe eine, die mir zum Teil hilft, eben so Pläne zu machen und die ganze Buchhaltung kann ich auch jetzt outsourcen, dass ich mich da nicht mehr so drum muss kümmern. Mhm. Also eher mit Aufgabenverteilung, die ich gerne und gut abgeben kann.
Mhm. Es gibt halt immer, also wenn ihr euch selbstständig macht, euch zeigen, der Ding startet, dann ist es zuerst mal mit der Aufträge haben, müsst die ableisten und nachher kann das wachsen und vielleicht bist du irgendwann am Punkt, wo du voll bist. Wo du eben sagst, hey, eigentlich terminlich, es geht nicht mehr. Und dann stellt man sich die Frage, was muss ich jetzt machen? Und will ich jemanden anstellen oder nicht? Und das ist noch eine wichtige Entscheidung, weil das bedeutet einfach, wenn ihr jemanden anstellt, das heisst auch, es ist Verantwortung, ihr seid nicht mehr allein, es nimmt Freiheit, ihr müsst, es gibt auf der einen Seite Freiheit, aber es nimmt natürlich irgendwo auch. Und da müsst ihr einfach euch überlegen, wenn ihr das, sind ihr die Richtigen für das? Und da gibt es nicht richtig und falsch. Es ist alles richtig, wenn es für euch selber stimmt. Es gibt aber auch einen zweiten Weg, wie ihr von dort aus könnt wachsen könnt. Und das ist Preis erhöhen. Also einfach, wenn ihr voll seid und merkt, ihr habt so viele Anfragen zu eurem aktuellen Angebot, ihr könnt sie eigentlich fast nicht mehr ableisten, dann könnt ihr Preise erhöhen. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du halt einen höheren Preis hast und dann gehen die Leute, die sich das vielleicht dann nicht mehr leisten können, weg und du verdienst aber in der gleichen Zeit mehr Geld oder vielleicht verdienst du sogar mehr Geld mit weniger Zeiteinsatz oder halt, wenn du sagst, so viel Geld ist gut, dann verdienst du gleich viel Geld mit weniger Zeiteinsatz. Einfach auch der Punkt ist häufig etwas, was vergessen geht in dem Moment, weil man das Gefühl hat, jetzt bin ich voll, was mache ich jetzt und wieso. Und das ist aber ein riesen Hebel. Also Preise anpassen, wenn ihr einfach merkt, ich bin voll. Meine Dienstleistung ist ja dann so gut, dass die Leute das buchen und buchen und buchen und buchen. Dass ihr dann einfach euch überlegt, den Preis zu erhöhen. Und das muss ja nicht gerade von 160 Franken auf 250 Franken sein. Du kannst ja da schrittweise rauf, theoretisch, und schauen, okay, wo ist der Sweet Spot? Wie viel sind die Leute bereit zu zahlen? Wo ist der Punkt, wo es nachher schwierig wird? Aber ganz häufig geht genau den Punkt vergessen, darum wollte ich es einfach schnell erwähnen. Hast du das vielleicht auch schon gemacht oder ihr auch schon überlegt? Oder wie gehst du mit dem um?
Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe auch meine Preise angepasst, eben mit dem ganzen Wachstum. Am Anfang weisst du nicht so recht, wo stehst du auf dem Markt? Und was wird zahlt, was wird nicht zahlt? Hast du noch keinen Namen, hast du noch gar kein Referenzprojekt? Also ich bin den Weg angegangen, ich habe tiefer gestartet, dann habe ich es einmal erhöht und jetzt habe ich es auf das Jahr habe ich es auch auf 160 erhöht. Und eben, die Kunden, die kommen. Das heisst, die Arbeit ist es ihnen wert. Das ist sehr schön, so zu spüren. Und weil ich ja weiss, dass ich die Arbeitszeiten noch eigentlich fremdverkauft hatte, habe ich mich jetzt in dem Moment, ab heute, entschieden, mich ganz auf die Räume zu konzentrieren. Und somit habe ich jetzt wieder mehr Kapazität. Und im besten Fall kann ich dann jemanden anstellen, die Preise nochmal hinterfragen. Und wachsen ist sowieso mein Ziel.
Was war bisher die Erfahrung bei Preiserhöhungen? Weißt du, wenn man eine Preisanpassung macht, ich nenne es jetzt mal Anpassung, weil Erhöhung klingt immer so böse. Man hat ja dann meistens mega Angst. Mhm. Angst, ich mache jetzt eine Preisanpassung und nachher bucht niemand mehr. Und nachher sind alle am Reklamieren und alle motzen und alle sagen, hey, das geht nicht, du bist viel zu teuer. Du hast jetzt das schon zweimal gemacht, hast gesagt. Mhm. Was ist nachher die Erfahrung daraus? Also weißt du, was ist effektiv passiert?
Die erste Preiserhöhung habe ich gar nicht so kommuniziert und das ist wieso nicht bemerkt worden. Und was ich auch gemacht habe, ist, bei den bestehenden Projekten habe ich es noch mit dem bestehenden Preis halt fertig gemacht und die neuen Projekte habe ich dann schon mit dem mittleren Preis dann einfach neu halt akquiriert und angefangen. Von dem her ist stillschweigend eigentlich so angenommen worden. Und jetzt auf das Jahr habe ich es kommuniziert in einem Newsletter. Ich mache etwa einmal im Jahr, vielleicht zweimal, ein Schreiben. Und es ist keine Reaktion gekommen.
Warum hast du es kommuniziert?
Wie ich es gefunden habe, es ist berechtigt. Und ich habe mit der Ausbildung und allem, was ich gemacht habe, habe ich jetzt wieder Grund eigentlich gehabt, um zu sagen, mal, jetzt darf ich auch den Preis anpassen. Und ich weiß nicht, vielleicht will ich es so gesehen habe oder gelernt habe, dass man das so machen kann. Und ja, mal etwas Neues ausprobieren. Und ich habe gemerkt, das hat mir nicht geschadet. Also ich habe jetzt eigentlich eine gute Erfahrung dadurch auch dürfen überkommen, lernen, machen. Und somit sind wohl meine Hemmungen, falls ich dann das nächste Mal das Gefühl habe, mal jetzt darf ich die Preise wieder anpassen. Ja, ich habe keine negative Konsequenzen davon getragen. Also, ich kann es kommunizieren, ich kann transparent damit umgehen.
Es ist natürlich extrem abhängig vom Geschäftsmodell und was genau machst und wie es genau ist. Aber grundsätzlich ist ja wirklich der Punkt, also du gesagt hast, sofern du hast vorher eine Akquise gemacht, du hast eine Offerte geschrieben und da bin ich der Meinung, hey, du hast das offeriert, das machst du zu dem Preis, den du offeriert hast, fertig. Und wenn du dort halt noch den alten Preis drauf hast, machst du es halt zu dem noch fertig. Einfach, that's it. Damals hat der den Preis auch gestimmt. Und wenn du neu akquirierst, ist es ein neuer Preis. Und im Normalfall haben die Leute eh keine Ahnung, was du kostest. Also die merken das in dem Moment, wo du es offerierst. Also wenn du jetzt... Und dann ist es einfach gar nicht nötig, denen zu sagen, hey, ich habe im Fall letzte Woche noch 140 Franken gekostet, aber jetzt kostet die 160. Weil er hat nicht mal gewusst, dass du letzte Woche 140 Franken gekostet hast. Oder wie viel es auch immer ist.
Ja, genau.
Also die Kommunikation, die braucht es dann, wenn du bestehende Produkte, die vielleicht regelmäßig gekauft werden, erhöhst, meiner Meinung nach, oder? Wo bestehende Kunden plötzlich mehr zahlen für in Anführungsstrichen die gleiche Leistung, dann musst du es kommunizieren und dann musst du es halt irgendwie können begründen. Wenn du es aber eine Preiserhöhung nur für Neukunden machst, dann muss es gar niemand, also dann musst du es gar nicht kommunizieren, weil der Neukunde kommt zum neuen Preis, der ist vielleicht auf der Webseite oder steht in der Offerte und dann sagt er ja zu dem und dann kann doch dem egal sein, was du vor einem Jahr oder vor einem Monat oder vor einer Woche verlangt hast. Also dort einfach, manchmal habe ich das Gefühl, man muss etwas kommunizieren, wo man gar nicht muss.
Ja, ich bin bei dir.
Häufig hat man das Gefühl, hey, wenn ich eine Preisanpassung mache, muss ich das sagen und dann reagieren die Leute. Warum? Du machst dem Neuen einfach eine Offerte. Und wenn er sagt, ja, ist gut. Oder der kommt zu dir, hat Interesse, du sagst ihm, was der Preis ist. Und dann sagt er entweder ja oder nein. Aber es darf eigentlich keinen Einfluss haben, ob das ist, heute ist der Preis. Egal, was gestern war. Und wenn gestern dein Preis noch günstiger war, spielt doch da keine Rolle. Und wenn du dann in dem Kundengefühl hast, hey, weißt du, gestern, ich habe fast gestern eben eine Preiserrückung, gestern habe ich noch 140 verlangt, aber du kommst jetzt erst heute ist es 160. Logisch, wo der Verhandler oder fühlt sich dann verarscht. Wenn du ihm einfach sagst, hey, kostet 160 und er sagt ja, also bin ich der Meinung, muss man nicht kommunizieren. Nur darüber wollte ich es sagen.
Nein, in dem Fall wäre ich auch nicht ganz so schlau, wie die das so machen. Das ist ja so.
Ja. Genau. Aber in dem Fall ist es auch nicht passiert, dass du nachher wirklich gemerkt hast, hey, boah, es kommt gar nichts mehr.
Nein.
Die Leute reagieren komisch, ich habe keine wenig Anfragen. Als Nächstes, was man dir auch noch sagen kann, ist, für den Fall, dass du nachher das merken würdest, du kannst deine Preise jederzeit wieder reduzieren. Also wenn du merkst, man hat so viel Angst in der Preiserhöhung inne und dabei ist unternehmerisch mega wichtig herauszufinden, welchen Wert kann ich wirklich schaffen, welchen Wert sind meine Kunden bereit, mir zu zahlen für das, was ich mache. Und da hat man dann irgendwann mal etwas definiert und man merkt, das funktioniert und nachher hat man das Gefühl, das ist jetzt der Preis, der immer fix ist. Aber dann kann man anpassen und herausfinden, okay, wie viel Wert hat jetzt da und den Wert darf man dann auch verlangen. Und wenn ich irgendwann merke, jetzt bin ich über das Ziel ausgeschossen, jetzt habe ich eine Preiserhöhung gemacht und jetzt habe ich nur noch Probleme und niemand mehr kauft und so, hey, dann gehst du wieder auf den Preis, wo es noch okay war, retour.
Den Mittelwert.
Oder ein Mittelwert. Also die Frage ist natürlich, wie schnell machst du jetzt die Steigerung und wie grosse Schritte sind das? Aber einfach, du kannst jederzeit wieder auf das Angebot retten, das heute funktioniert. Wenn du es testest und sagst, okay, ich probiere jetzt einmal den grösseren Preis. Und nachher musst du halt dir überlegen, was mache ich mit denen, die nicht den höheren Preis verlangt haben? Gehe ich denen entgegen und sage, hey, ich habe meinen Preis gesenkt und ich senke den dir auch noch rückwirkend? Dann ist jeder umso happier. Und also, dann ist jeder von denen hat eine mega gute Erfahrung mit dir gemacht, weil er einfach so die Preise Reduktion bekommen hat, dann hast du nichts falsch gemacht.
Ja, da bin ich auch.
Ein bisschen abgeschweift, aber tut mir leid, kurz
Senf
müssen dazugeben. Genau. Warum hast du, also wir sind eigentlich ja noch beim Thema gewesen, warum du dich selbstständig gemacht hast. Und du hast einfach gewusst, ich kann es besser. Oder ich, also ich kann es besser, ich möchte mehr Freiheiten in dem Ganzen rein. Es braucht ja dann gleich noch ein bisschen mehr wie nur das. Was hast du dir gewünscht von deiner Selbstständigkeit, dass du gesagt hast, mal, ich mache es, ich probiere es. Weil, ob es funktioniert, kann einem ja nie jemand garantieren.
Ich habe das Ziel gehabt, um eigentlich ein schöneres Leben können zu führen. Also, dass ich, egal wo ich bin, ich will, dass es schön ist. Schön ist ein Überbegriff eben auch Wohlfühlen, Wohlbefinden. Ich finde, wenn ich in ein Rest hineingehe, ist doch das so viel wert, wenn es dort gemütlich ist, schön ist, wenn ich einen Überblick habe, wie wenn es dort irgendwie 2,5 Plastikstühle hat und das irgendwie noch das Spinnennetz von vor 3 Wochen noch unter der Tresen siehst. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so anmächelig. Und wenn ich sehe, dass einfach, ist natürlich eine sehr grosse Vision, wenn einfach alle Points, die ich irgendwie in meinem Leben berühre, wenn es dort schön ist, dann geht es mir gut. Wenn ich mich wohlfühle, dann geht es mir gut. Und was kann ich damit machen? Ich kann mal bei mir starten natürlich, dass ich es bei mir schön mache und dass ich das auch anderen Leuten unterstütze, dass sie das Gleiche auch können machen. Ich habe gesagt, ich bin im Aussendienst gsi, ein paar Jahre, und dort bin ich sehr viel in Hotels gsi. Ist auch mal eine Idee gsi für mich, dass ich halt die Hotels einfach das Nötige anpassen tun. Deswegen ist dort eine Budgetfrage. Die haben ja mit anderen Themen zu kämpfen und das wird meistens einfach gerade abgeschmettert, wenn du es anfragst. Bin ich aber auch offen. Ich habe durch das, dass ich gern und viel reise und gereist bin, einfach auch aus Kundensicht. So die Betriebsblindheit gibt es nicht nur im Betrieb, das gibt es auch über ein Hotel und das gibt es auch bei dir daheim. Sachen, die halt schon immer so gewesen sind, die werden auch immer so bleiben, wenn es nicht jemand von auswärts dich wieder darauf aufmerksam macht. Dass ich einfach das Allgemeine, ich gehe jetzt wieder zurück, aufs Wohlbefinden, an den meisten oder an so vielen Berührungspunkten wie möglich, das ja, kann steigern, dass es nachher nicht nur mir, sondern nach allen Leuten unbewusst besser geht, weil wenn man sich wohler fühlt, dann geht es einem besser, ist man effizienter, man streitet weniger. Ja, es gibt, so viel ich weiß, keine negativen Aspekte von Wohlbefinden. Oder sonst könnte das mal gerne sagen.
Es würde mir jetzt spontan auch nicht einfallen. Also du hast wirklich eigentlich die Vision gehabt, dass du mit deinem Leben die Sachen so besser machen, wie du selber findest, dass es besser ist und dass es dazu führt, dass es den Leuten besser geht, dass auch du nachher überall dich wohler kannst fühlen. Und darum hast du gestartet eigentlich mit dem Wissen, ich brauche ja irgendein Angebot, ich muss ja denen eine Möglichkeit geben, dass sie es könnten besser machen. Mega spannend, ein cooler Ansatz. Jetzt machst du es 3,5 Jahre. Was sind deine grössten 3 Learnings gewesen in der Selbstständigkeit, die du vielleicht vorher anders erwartet hättest oder wo du nicht gedacht hast, dass es so ist?
Vertrauen, es kommt gut. Ich mache alles, dass es gut kommt, das heisst, es kommt auch gut. Netzwerk. Wie wichtig, dass es Netzwerk ist, habe ich dürfen erleben und das ist genial. Also das Miteinander. Und auf das fokussieren, was ich gerne mache. Nicht nur, nicht, ob ich es gut mache, sondern was ich gerne mache. Weil das, was ich gerne mache, mache ich auch gut. Sonst würde ich es nicht gerne machen. Und jetzt aber in meinem Fall zum Beispiel mit gutem Gewissen und sehr glücklich darüber die Buchhaltung können abgeben können, ich kann mich schon reinknien. Und ich will es schon auch können. Aber ich will nicht. Ich gebe das ab.
Das ist die Freiheit vom Unternehmertum, das Schönste, wo du eben kannst sein, wenn du am Schluss, und für das braucht es die Vorarbeit, oder? Wenn wir auch ehrlich sind, es ist nicht so, dass du ab dem ersten Tag, du machst dich jetzt selbstständig und du kannst nur noch das machen, was dir gefällt und alles andere abgeben, funktioniert nicht, so ist es nicht. Du musst dir den Punkt erarbeiten, du musst die Umsätze haben, du musst das Geld verdienen, damit du nachher dann auch Budget hast, um etwas abzugeben, aber dann sind das die so schönen Sachen im Unternehmertum, wenn du nachher wirklich merkst, hey, ich kann das Zeug, das mich anschießt, jetzt abgeben, ich kann mich auf die Sachen konzentrieren, die mir Spass machen und am Schluss profitieren auch alle davon und das Geschäft kann weiter wachsen und ich kann weiter wachsen und ich kann das Zeug nicht mehr an der Backe. Und das Spannende ist ja auch noch, dass es für alles Leute gibt, die es gerne machen. Also manchmal hat man das Gefühl, manchmal hat man das Gefühl, oh mein Gott, ich hat man fast ein schlechtes Gewissen, etwas abzugeben, weil man selber so nicht gerne macht. Und nachher ist die Feststellung, dass die andere Person das liebt, wo du einfach, wo du hassest, wo du denkst, ach, jetzt muss ich das eigentlich wieder machen. Und andere Leute denken, hey, gib mir's, ich mache das so gern. Also da habe ich so oft die Erfahrung gemacht und ich denke jedes Mal wieder, wie krass das ist. Mhm.
Habe ich aber auch schon in umgekehrter Situation dürfen erleben. Ich sagte, ja, das Einrichten, aber das ist so ein Pain für mich. Ich kann mich doch nicht entscheiden. Und wie soll ich da eine Farbe wählen? Ich meine, der Farbfächer ist Millionen von Farben hat's da drin. Wie kann ich nur mich für eine entscheiden? Und für mich ist das das Genialste, was ich machen kann. Also ja, her damit, ich mache das. Und ich zeige dir die Farben, die in Frage kommen, sehr, sehr gerne auf. Also diese Erfahrung habe ich auch schon dürfen machen. Kann man es doch nicht vorstellen, dass ich das nicht gerne mache, natürlich, aber umso besser, wie dann mache ich es.
Perfekt. Hey, Loran, gibt es abschließend etwas, was du noch loswerden willst, was du allen, die zulassen, willst du sagen? Oder ist alles erwähnt?
Traut euch, in eure Umgebung investieren. Also, nach dessen, wo Hunderte von Franken kostet, das ist weg, spätestens am nächsten Tag. Und eine Wohnung, die mit guten, eingerichteten Sachen oder ein Büro, das bleibt dann für lang.
Perfekt. Abschließend noch ein guter Sales-Pitch. Wenn jemand sich jetzt bei dir melden will, wo findet er dich, wo kann man dich erreichen?
Google T-Räume eingeben. Auf LinkedIn bin ich aktiv, wie gesagt, auch T-Räume oder mein Name. Loran gibt es nur eine, das bin ich. Und ja, wie ist es vielleicht auch noch in den Shownotes zu deinem Kanal
posten. Natürlich. Genau. Ihr findet es wirklich, wenn ihr es als Video schaut, unterhalb vom Video auf meiner Webseite www.mach-dies-ding.ch oder natürlich in den Shownotes, wie du schon gesagt hast. Genau.
Danke vielmals.
Gut. Danke dir. Hey, viel Erfolg weiterhin. Gratuliere nochmal heute zu deinem ersten Tag als Vollzeit-Selbstständige. Ganz viel Erfolg weiterhin. Merci, hast du deine Erfahrungen mit uns geteilt und noch einen schönen Tag.
Danke vielmals. Danke, Nico. Danke allen. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.